Hola, Jespa. ¿Qué tal
Hola,
hoy?
Luisa. Estoy muy bien. ¿Y tú?
Muy bien.
También.
Gracias.
¿Ist das dein spanischer Einstieg heute?
Ja, es passt doch zu der Folge No Mas.
No Mas.
Das ist die Lehr.
Ich habe mir vorgenommen, dass wir jetzt erstmal mal am Anfang einmal sagen, wir machen es vielleicht nicht immer, aber wir sagen jetzt mal herzlich willkommen zu Breaking Bad Badly, der Podcast, in dem Luisa und ich, Jesper, über Breaking Bad reden. Wir gehen Folge für Folge durch, besprechen Folge für Folge. Ich kenne die Serie noch nicht und Luisa guckt sie zum fünften Mal.
Ja, es ist, glaube ich, nicht schlecht, wenn wir das immer wieder sagen.
Müssen wir nicht immer sagen, glaube ich.
Ja, aber wir stoßen ja manchmal schon auf Missverständnisse.
Mich nervt.
Ne?
Ich mag Podcasts, die einen direkten Einstieg haben, wo es direkt losgeht.
Ich ja nicht.
Ach, das wusste ich gar nicht.
Ich mag gerne so ein Vorgeplänkel nochmal hören. Ich bin halt eine Frau.
Ist das? Okay.
Gut.
Das war dann wohl unser Vorgeplänkel.
Ja.
Und falls ihr unsere Show mögt, viele von euch haben das schon gemacht, haben uns bewertet auf Spotify oder Kommentare geschrieben, macht das gerne. Darüber freuen wir uns immer. Denn
kommt drauf an.
Ja, Luisa freut sich nicht immer. Über gute Bewertung freust du dich.
Genau, ja, das schon.
Wir sammeln die, wir heften das alles in einem Ordner ab.
Ja.
Und wir gehen das dann mit euch am Ende des Jahres im Orga-Teil nochmal durch. Aber jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Staffel 3, Folge 1. Die Folge trägt den Titel No Mas. No Mas.
No Mas.
Sowohl im Deutschen als auch im Spanischen. Und im Englischen. Ich hab sie ja diesmal in drei Sprachen geguckt.
Das
ist ja
sehr gut. Das finde ich aber vorbildlich von dir.
Im Englischen hat der Folgentitel noch das Accent über dem A. Im Deutschen nicht.
Ja, die Deutschen sind halt zu blöd. Die wissen nicht, was das bedeutet.
No Mas heißt?
Nicht mehr.
Korrekt.
Oder Schluss damit. Etwas freier übersetzt.
Danke, Luisa.
Ja.
Das ist ja ein aussterbendes Handwerk.
Ja.
Dieses Übersetzen. Aber du hast es einfach noch drauf.
Ich kann das noch, ja. Ich habe das mit der Muttermilch aufgenommen.
Lass uns doch direkt vorne anfangen mit dem Cold Opener.
Mhm.
Ja, es ist eine neue Staffel. Dritte Staffel. Ich war natürlich aufgeregt. Ich habe tatsächlich nach unserer letzten Aufnahme direkt weitergeguckt. Ich bin nach Hause gefahren, habe mir einen großen Teller Spinat gemacht.
Gut, für die guten Unterarme, ne?
Genau. Mhm. Und habe die Folge 1 der dritten Staffel gesehen. Und was ich im Cold Opener sah, war orange. Ich sah viel orange.
Mhm.
Und ich sah eine Horde von Menschen, die über einen trockenen Boden gekrochen sind und zwei Männer, die mit ihrem Mercedes an diesen vorbeigefahren sind, ausgestiegen sind, sich kurz dahingestellt haben und auch sich dann selbst auf den Boden gelegt haben, um auch zu kriechen. Man kocht zu einem Häuslein.
Ja, man kocht. Ja, schön gesagt, ja.
Schön geschmückt.
Mhm.
Und in diesem Häuschen war ein geschmücktes Skelett auf einer Art, ja, Thron, vielleicht kein Stuhl war es ja nicht, ich glaube, das Skelett stand, aber es war, ja, wie nennt man das?
Da,
ein Offrendar.
Ja, da sind wir jetzt wieder zu unreligiös, wie sagt man?
Ein Altar? Es stand vor einer Art Altar.
Ja, und sie war eine?
Dazu kommen wir gleich.
Heilige.
Aber um das noch zu Ende zu führen,
ja.
diese holprige Einleitung zu dem Kultopener.
Ja.
Die beiden Männer haben eine Zeichnung von Heisenberg neben das Skelett gepinnt.
Ja.
Bim, bim, bim. Und das war dann der Kultopener.
Ja, und was glaubst du denn jetzt, wer sind denn diese Typen?
Das können nur Dick und Doof sein, die hier einen kleinen Gastauftritt haben.
Ja.
Nein, das sind natürlich die neuen Bösewichte.
Ja.
Irgendwelche Kartell-Mafia-Mitglieder, die jetzt als neue Gegenspieler auftreten. Vielleicht gehören sie auch zu Gas. Auf jeden Fall habe ich gedacht, es sind schon wieder zwei Glatzen, die hier.
Schon wieder, ja.
Wir haben ja letzte Folge, glaube ich, darüber geredet, dass sehr viele Leute keine Haare mehr auf dem Kopf haben. Und das war das aller. Ich habe. Meine allererste Reaktion in der dritten Staffel war Lachen, als die beiden ausgestiegen sind. Da habe ich gedacht, das kann doch jetzt wohl nicht wahr sein.
Ja, es ist schon auffällig, ne?
Ich finde auch.
Und die beiden sind auch in Wirklichkeit Brüder. Also es scheint sich um erblich bedingten Haarausfall zu handeln.
Die sehen auch aus wie Brüder.
Ja, das stimmt, finde ich auch.
Die Menschen, die da über den Boden kriechen, haben alle so ein Tuch um die Kniekehle oder um die Armbeuge. in Rot oder ich weiß gar nicht, ob es Orange oder Gelb war. Ist mir auf jeden Fall aufgefallen.
Die Farben waren ja auch verfälscht durch diesen komischen Sepia-Filter.
Ja, es war sehr orange alles.
Ja.
Und ja, aber man lernt jetzt noch in diesem Cold Opener nicht, was das eigentlich alles soll. Beziehungsweise man kann es interpretieren, was wir jetzt machen.
Genau.
Denn
dafür sind wir da. Nicht, um ein Drehbuch nochmal vorzulesen.
Nein, das würden wir nie tun.
Niemals.
Dieses Skelett steht meiner Interpretation nach vor einem Ofrendar, einem mexikanischen Altar zur Ehrung von Verstorbenen. Und ich habe gedacht, Luisa,
ja,
dass das Skelett, was davor steht, eine La Catrina ist, also eine Personifikation des Todes in der mexikanischen Kultur. Ich weiß jetzt nicht, ob es in der ganzen mexikanischen Kultur ist oder ob es das überhaupt gibt, sowas wie eine ganze mexikanische Kultur. Jedenfalls kommt es eben aus dieser Region. Mhm. Und genau, es handelt sich um die Personifikation des Todes in Form eines Skelettes in Frauenkleidern mit einem majestätischen Kopfschmuck.
War ein bisschen fast schon albern, fand ich.
Also bei der La Catrina generell meine ich da. Mhm. Die trägt generell einen majestätischen Kopfschmuck.
Ja.
Aber
und das ist falsch.
Ja.
Ja, ich bin da sehr tief in die Recherche eingestiegen. Und es ist tatsächlich mit Absicht so gemacht, dass man denken soll, es würde sich um La Catrina handeln. Ich kann das eher nicht so rollen wie du.
La Catrina.
Obwohl es ja eigentlich in mein Gen legen sollte und nicht in deinen, ne?
Wieso? Wegen deines Nachnamens?
Ja.
Doresin?
Das ist aber italienisch und nicht.
Ach so.
Das S wird nicht so. Genau, das ist extra so gemacht, damit die Menschen eine Mischung aus folklorischer Unschuld und trotzdem diesem düsteren Tod sehen. Mhm. Aber es ist tatsächlich eine Santa Muerte, die wir da sehen, die von den Menschen, die daran glauben, aufgesucht wird, um Unterstützung zu bitten, wenn sie in eine Situation geraten, die gefährlich ist. Und in diesem Fall kriechen die beiden, ich kann jetzt nicht sagen, in welchem Verhältnis sie stehen.
Brüder.
Nee.
Die beiden echten Brüder.
Genau. Die kriechen dahin, um sie ja um Unterstützung zu bitten, in der Mission scheinbar Heisenberg zu finden und zu töten.
Haben wir diese Zeichnung schon mal gesehen?
Ja.
Die kam mir total bekannt vor, ja, aber ich kam nicht mehr drauf. Ich habe mir den Cold Opener mit dem Song nochmal angeschaut, weil ich dachte, das wäre da gewesen. Habe ich es aber nicht gesehen.
Das ist aber bei Necro Iasul.
Ja, ist das auch in dieser Szene mit dem Lied?
Zumindest in der Folge. Also kam mir nämlich auch total bekannt vor.
Aber diese Zeichnung kennen wir schon, oder?
Oder ist das, als sie nach Jimmy rein und raus gesucht haben?
Ich weiß es nicht.
Ich weiß es nicht.
Was hättest du dir sagen können?
Ja, ich bin plötzlich auch unsicher, aber wir haben sie auf jeden Fall schon gesehen. Kam mir auch sehr bekannt vor. Und deswegen haben wir ihn natürlich auch gleich erkannt. Und wir sehen schon, sie wissen natürlich nicht, wer Heisenberg wirklich ist. Sonst hätten sie ja wahrscheinlich das schöne Schwarz-Weiß-Bild von Walter dahin gehängt.
Ja, oder die Zeichnung aus dem Flur.
Genau, die ja wirklich sehr detailgetreu ist.
Ja.
Es ist auf jeden Fall kein gutes Omen, was wir da sehen. Und diese beiden Männer scheinen ja auch ein gewisses Standing in der Gesellschaft zu haben. Sie sind ja sehr gut gekleidet. Sie kommen mit dem CLS vorgefahren, was zu der Zeit eine Design-Ikone war.
Wir können ja, wenn du möchtest, direkt über... Es gibt ja noch ein paar mehr Szenen mit den beiden. Mhm. Dass wir einfach direkt über die Szenen mit denen sprechen.
Ja.
Weil die sind ja abgekoppelt von dem, was sonst in der Serie passiert.
Ja.
Denn sie tauchen ja im Mittelteil der Folge nochmal auf und fahren den Mercedes auf vor irgendeine Lehmhütte, wo eine Familie mit einem Kind offenbar sehr verängstigt steht.
Ja.
Dann laufen sie zu einer Ziege und hängen der Ziege den Schlüssel um und hauen dann ab. Also sie ziehen sich vorher
erst
noch um.
Erst klauen sie noch die Klamotten der Familie, dass sie ärmlicher aussehen.
Das habe ich zum Beispiel nicht verstanden.
Ja, sie wollen ja nicht auffallen. Sie sind ja scheinbar auf dem Weg über die Grenze nach Amerika, also von Mexiko nach Amerika. Und sie möchten nicht auffallen und nicht als reiche Leute oder so erkannt werden. Und deswegen legen sie ihre Anzüge ab und nehmen sich diese bescheidene Kleidung der Familie. Und im Austausch schenken sie ihnen dann den Mercedes.
Aber ist das jetzt eine Information, die du so aus dieser Folge raus extrahierst? Oder ist das eine Information, die du vielleicht schon hast, weil du die Serie kennst? Weil ich habe jetzt nicht verstanden, dass sie da jetzt den Mercedes denen schenken. Ich habe gedacht, haben die sich jetzt den von denen ausgeliehen, den Wagen, und bringen jetzt gerade den Schlüssel zurück? Oder, und das mit den Klamotten habe ich auch nicht verstanden.
Naja, das mit den, nee, das ist jetzt nicht, weil ich die Serie weiter kenne, aber naja, was sollten die sonst später an diesem Transporter gemacht haben? Versteckt zwischen Heubahnen.
Das habe ich schon verstanden, dass sie nach Amerika gehen. Aber so in, was die Familie damit zu tun hat, das habe ich nicht verstanden.
Naja, die waren ja da starr vor Angst und nee, die haben denen gehört, es würde sehr.
Ja, es passte
würde
gar
nicht wirklich zu ihnen passen. Sie haben ihr komplettes Geld in diesen Mercedes gesteckt und leben jetzt in einer Lehmhütte.
Okay, also, das heißt, sie verlassen jetzt Mexiko in die Staaten.
Ja.
Und es scheint offenbar ein längerer Aufenthalt geplant zu sein, weil sie ihr Auto verschenken.
Genau.
Und dann gibt es noch die Endszene mit den beiden. Sie sitzen in einem Transporter, der mit viel Stroh irgendwie umgeben ist, zusammen mit vielen anderen Leuten, werden da vollgetextet von so einem Typen, der erzählt, dass er zum dritten Mal den Weg über die Grenze fährt. Und
brauchtest du den Untertitel?
Ja, natürlich.
Hast du nicht so verstanden?
Nein, habe ich nicht verstanden. Stimmt, die haben ja Spanisch geredet. Ja. Und dass er da in Texas irgendwie bei einer Autowerkstatt arbeiten will, bla 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 bla. Er hat auch gar keinen Sinn dafür, dass die beiden das wirklich gar nicht interessiert. Ja. Ist auch egal, weil die beiden erschießen dann alle Insassen dieses Fahrzeuges. Ja. Gehen dann raus, schießen auf den Tank, schießen auf den Boden, dass das sich alles entzündet, laufen weg, alles fliegt in die Luft. Nachdem sie die Grenze übertreten.
Die schießen nicht auf den Boden.
Nee, mit einer Zigarette macht er das, ne?
Ja.
Mit Zigarillo. Ich habe gedacht, wow, das ist richtig gefährlich.
Das war wirklich gefährlich. Das war auch wirklich nicht nett.
Es war nicht nett?
Ja. Tat mir schon leid. Die Menschen haben sich aufgemacht in eine bessere Zukunft, haben alles riskiert, ihr Leben hinter sich gelassen.
Ja.
Und dann lassen sie wirklich ihr Leben hinter sich. Weil die beiden...
War das nötig?
Ich wüsste nicht, warum das nötig gewesen sein sollte. Dann hätten sie ja gleich zu Fuß gehen können.
Also es hat auch keinen, es wird auch nicht später irgendwie aufgeklärt, warum die da jetzt alle über den Haufen geballert haben.
Na, sie scheinen ja keine besonders sympathischen Leute zu sein. Sie reden ja auch die ganze Folge über kein Wort, was sie ja auch wirklich echt ganz schön bedrohlich wirken lässt, finde ich.
Findest du?
Ja. Warum reden die nicht? Also sie reden ja generell gar nicht, auch nicht miteinander. Warum müssen sie nicht sprechen? Das verstehe ich nicht. Sie wirken dadurch, finde ich, doch sehr bedrohlich. Also so, man kann sie ja gar nicht einordnen. Es fällt dir ja deutlich leichter, Menschen einzuschätzen, wenn sie irgendwas sagen.
Das ist mit Sicherheit so gewollt, damit Leute wie ich, die es jetzt zum ersten Mal gucken, nicht wissen, was sie jetzt gerade Phase ist.
Ja.
Aber so diesen Transporter in die Luft zu sprengen, also man will ja eigentlich keine Spuren hinterlassen.
Ja.
Und das ist ja nicht mal, sie haben ja nicht mal irgendwas davon, oder?
Ich wüsste nicht, was sie jetzt davon haben, weil wirklich, sie sind ja immer noch mitten im Nichts.
Ja. Also, sie müssen ja weiterlaufen.
Dann hätten sie auch mit ihrem Mercedes dahin fahren können und den dann explodieren lassen können, wenn da nichts zurückbleiben soll.
Gut, das soll vielleicht auch, ist halt auch am Ende noch eine Fernsehshow. Es soll irgendwie mal ein paar coole Bilder geben, aber.
Wäre auch teuer gewesen.
Den Mercedes kaputt zu machen.
Sie haben nämlich in Wirklichkeit ein Wrack von einem LKW in die Luft gesprengt. Also, es wurde wirklich gesprengt, wie ja auch schon bei dem BMW. Und. Die beiden sind wirklich dann so langsam vor dieser Explosion weggeschlendert. Und die beiden haben dann später in Interviews erzählt, dass das wirklich extrem schwer war, nicht seinem Instinkt zu folgen und den Kopf einzuziehen und wegzurennen oder zurückzugucken. Der ganze Körper hat im Prinzip rebelliert, dass man halt nicht da einfach so weglatscht, sondern wollte einfach rennen. Und es war auch sehr heiß wohl. Komisch.
Wie übt man denn sowas?
Wüsste ich nicht. Keine Ahnung.
Ja.
Das sind Schauspieler, Jesper. Die können das. Die können sich kontrollieren.
Es war auch bedrohlich. Ich habe schon verstanden, was das sollte, aber es war so, ich fand, es wirkte dann doch etwas unglaubwürdig, dass man das machen würde, auch irgendwelche Gangsterbosse, weil sie haben ja gar kein Publikum in dem Moment. Es gibt ja gar keinen Grund, das so theatralisch anzuzünden und so cool wegzugehen. Stell dir mal vor, dem einen wäre einfach so ein Metallteil ins Gesicht geflogen.
Ja, ja eben.
Der wäre so schwer verletzt gewesen. Und dann hätte der andere gesagt, ja, Bro, ich habe dir doch gesagt, was soll das?
Ja.
Warum müssen wir hier so cool weggehen? Können wir den nicht einfach hier stehen lassen oder einfach ein bisschen ankokeln mit der Lupe?
Ja, und stimmt. Hätte man auch machen können. Die Sonne war ja da.
Aber naja, gut. Jetzt wissen wir, was das für Leute sind.
Ja,
die
also,
kommen sicherlich nicht nach Amerika, um jetzt mit unserem guten Walter bei Polos Hermanos ein stilles Wasser zu trinken.
Nee, wahrscheinlich nicht. Also, wir haben auf jeden Fall hier sehr eindrücklich erfahren in dieser Folge, dass Walter jetzt zwei Feinde hat, mit denen wirklich nicht zu scherzen ist. Und wo er die her hat, Jesper, da wirst du ja vielleicht in der Vorhersage was zu sagen.
Wo er die beiden her hat, die Feinde?
Also warum sind das seine Feinde? Was hat er gemacht, dass er jetzt solche Gegner hat?
Er hat ein Flugzeug mit einer Panzerfaust abgeschossen.
Das wäre krass.
Wollen wir mal über Skylar reden in der Folge?
Ja.
Auch wenn es dir mit Sicherheit schwerfällt. Skylar möchte die Scheidung und sucht eine Anwältin auf. Zu Hause wird sie dann sowohl von Marie als auch von ihrem Sohn mit der Frage konfrontiert, was eigentlich los war. Das hast du ja schon so ein bisschen vorher gesagt, auch wenn du die Serie kanntest, dass Marie natürlich da also ganz, ganz on the edge ist von ihrem Stuhl und unbedingt wissen möchte, was los ist.
Ja.
Sie fährt dann zu Walter, um die Scheidungspapiere vorzulegen. Dabei kommt es zu einem, in Anführungszeichen, klärenden Gespräch. Walter gibt zu, Meth zu produzieren. Skylar ist entsetzt und angeekelt. Als Voraussetzung zu ihrem Stillschweigen fordert sie Walter auf, sich aus ihrem Leben zu verschwinden.
Sich aus ihrem Leben zu verschwinden?
Nur aus ihrem Leben zu verschwinden.
Ja, also finde ich eine Erpressung.
Was jetzt?
Naja, ich sage der Polizei nichts oder ich sage hängt nichts, wenn du aus meinem Leben verschwindest. Was ist denn das?
Ja, das ist Erpressung.
Ja, also ist ja selber nicht besser. Steht ja eindeutig auf einer Stufe.
Ja, aber lass uns doch mal vorne anfangen.
Wir fangen vorne an.
Kommt zu Walter. Ich weiß gar nicht, ob sie unbedingt reden will. Ihre Intention war ja, glaube ich, die Scheidungspapiere an ihn zu übermitteln.
Ja.
Und Walter ist wirklich bestürzt, was mich sehr überrascht hat, weil ich mir dachte, Walter, in was für einer Welt lebst du, dass du das noch nicht vorhergesehen hast? Der fiel ja wirklich aus allen Wolken.
Ja.
Und dann hatte er ja noch die Frechheit zu sagen, ich bin glücklich.
Ja.
Wo Skylar sich, glaube ich, auch sehr zusammenreißen musste.
Er hat doch erst noch gesagt, wir sind doch glücklich miteinander.
Ja.
Also ich bin glücklich.
Ich muss einmal an diese Pastewka-Szene denken, wo Pastewka zu seiner Freundin sagt, ich liebe dich, du weißt, das haben wir besprochen.
Ja, stimmt.
So in die Richtung war das. Also da ist sie, glaube ich, fast explodiert.
Ja.
Weißt du, wie das in Amerika ist oder generell ist mit Scheidungspapieren unterschreiben? Ist das dann, weil das habe ich mich gefragt, ist das, wenn man Scheidungspapiere unterschreibt, einfacher eine Scheidung durchzuführen? Ist das dann weniger aufwendig? Oder wenn sich einer weigert, was ist dann?
Ich glaube, es ist in Amerika nicht möglich, sich scheiden zu lassen, wenn nicht beide unterschrieben haben.
Okay.
Dann hast du halt Pech und bleibst verheiratet. Außer es liegt ein schlimmer Grund vor. Der hat zum Beispiel jemanden ermordet und ist im Knast, dann geht es auch anders.
Aber ist ja hier nicht der Fall.
Ist ja hier nicht der Fall. Der hat aber noch niemanden ermordet, dieser nette Walter hier. Also, ja, sie ist schon darauf angewiesen, dass er das unterschreibt.
Aber der eigentliche Hammer in der Szene ist ja, dass Walter Skylar erzählt, was passiert ist.
Sie sagt aber ja erst zu ihm, du bist ein Drogendealer. Es kann nicht anders sein. Wo hast du das Geld her? Und sie glaubt dann, er verkauft Gras.
Sie war
man damit so viel Geld verdient.
Sie war irgendwie schon auf der richtigen Spur.
Ja.
Sie hat die Richtung geahnt.
Genau. Aber sie hat natürlich die Droge weit verfehlt. Ich glaube nicht, dass man in der kurzen Zeit so viel Geld mit Gras verdienen könnte.
Ich weiß auch gar nicht, ob sie sich da mit auskennt und das irgendwie einordnen kann. Ob das jetzt...
Scheinbar nicht. Und dann sagt sie ja, als er dann sagt, nein, ich verkaufe kein Gras. Also Kokain? Und dann sagt er ja, nein, es ist Methamphetamin.
Aber er verkauft es nicht. Das musste er auch nochmal klarstellen. Genau.
Er produziert es nur.
Und ich habe mich darüber gefreut, weil ich mir ja das die ganze Zeit gewünscht habe, dass sie das weiß. Und ich weiß nicht, ob es in meiner Vorhersage war, in der letzten Folge. Also es war auf jeden Fall Teil der Vorhersage. Mein Teil war ja, dass Skylar sich dann beteiligt daran.
Ja.
Sehe ich jetzt noch nicht so ganz nach dieser Szene, muss ich sagen. Wir reden vielleicht in der Vorhersage noch darüber. Aber ich fand es dann ein bisschen schade oder unfair, wie Skylar reagiert hat. Natürlich hat sie das Recht, schockiert zu sein und enttäuscht und was auch immer. Weil sie natürlich, also sie wurde ja die ganze Zeit hintergangen und jetzt weiß sie halt, warum sie hintergangen wurde. Aber sie hat sich ja nicht Walters Teil angehört. Sie ist einfach gegangen. Und man kann das irgendwie nachvollziehen, so im Eifer des Gefechts, der Wut, wo man sagt, komm, ey, ich hau jetzt ab und schmeiß die Tür hinter mir zu. Aber es hätte ihr sicherlich eine interessante Perspektive gegeben, wenn sie hätte es ja trotzdem nicht gutheißen müssen. Aber genau. Zumindest, finde ich, hätte sie Walter die Chance geben müssen, sich zu erklären.
Ja.
Auch ja. Wenn das natürlich trotzdem nichts... Also, es würde ja, sie würde dann nicht sagen, aha, oh, ja, stimmt, Walter.
Wahrscheinlich nicht, aber Skylar trägt halt wie immer die Nase sehr hoch. Sie sitzt auf ihrem moralischen Pferd und denkt so, moralischen hohen Ross.
Ja gut, aber sie hat ja recht in dem Fall. Ne? Wenn
naja, aber wie, sie kann ja noch gar nicht wissen, wie recht sie eigentlich hat, wenn sie ihm nicht mal zuhört. Und ich finde, man muss ja wirklich mal bedenken, die beiden sind keine flüchtigen Bekannten. Die sind verheiratet und haben zwei Kinder und sind wirklich schon lange zusammen und teilen ihr Leben schon seit langer Zeit miteinander. Kann man nicht ein bisschen Loyalität erwarten und kann man nicht zumindest erwarten, dass sie sich anhört, was er zu sagen hat? Wie du schon sagst, sie muss es ja nicht gutheißen und sie muss ja auch nicht sagen, gut, dann ist das das Leben, was wir jetzt leben.
Ja.
Aber ein, also auch als sie bei der Scheidungsanwältin ist, sie wickelt das Ganze so richtig ab, als wäre das irgendwie eine insolvente Firma oder was auch immer. Obwohl man selbst da wahrscheinlich...
Ja, aber sie ist auch einfach durch. Also ich glaube, sie ist, will da wirklich eigentlich nichts mehr mit zu tun haben und möchte jetzt neu starten.
Ja, nur wenn man immer sagt, Walter ist so egoistisch, ist sie das in der Situation jetzt gerade nicht auch?
Bei der Scheidungsanwältin finde ich das nicht unbedingt.
Ja, ich meine jetzt auch nochmal bezogen auf das Gespräch. Die haben immerhin zwei Kinder.
Ja.
Du bist anders verbunden. Du kannst, finde ich, dann allein aus Rücksicht auf die Kinder, also ich würde sowieso auch erwarten, dass sie Rücksicht auf ihn nimmt, genauso wie er Rücksicht auf sie nehmen sollte, aber auch...
Ja, aber wie weit kann man das noch, wenn man so belogen wurde über einen langen Zeitraum hinweg und wo in dem Zeitraum, in dem der Partner auch nie das Gespräch gesucht hat und sich eigentlich immer nur aus dem Staub gemacht hat und nicht gesagt hat, was ist. Also wenn der Vertrauensbruch schon so groß ist, wie einfach ist das dann noch zu sagen, komm, ich höre dir jetzt zu?
Ich finde, sie gibt ihm im Nachhinein recht, ihr nichts gesagt zu haben. Denn so wie sie reagiert, hätte sie sicherlich auch reagiert, wenn er ihr von Anfang an gesagt hätte, was er macht. Denn sie sagt ja gar nicht mehr, du hast mich angelogen und ich wusste das alles nicht und warum hast du nicht mit mir gesprochen, sondern sie ist ja angewidert von der Tatsache, dass er Drogen kocht und so Geld verdient hat. Und daran hätte ja die Tatsache nichts geändert, ob er ihr das jetzt 4 Monate vorher gesagt hat oder wie viel Zeit auch immer vergangen ist.
Ja.
Also so ein heftig langer Zeitraum ist es ja noch gar nicht. Er ist ja noch nicht mal 51 geworden.
Aber da musste ich dann an die Anwältin denken, die gesagt hat, man würde staunen, was manche Leute ihren Ehepartnern verheimlichen.
Ja, da wusste Skylar ja auch noch nicht, dass sie recht hat mit ihrer Vermutung, dass Walter wirklich Drogen kocht. Oder ein Drogendealer ist, hat sie
gesagt. Naja, vor allem viel schlimmer ja auch noch. Stell dir vor, Skylar knallt die Tür zu und Walter sagt, Skylar, ich wollte dir doch noch sagen, wen ich alles umgebracht habe.
Ja. Ja, niemanden. Nicht ermordet zumindest.
Wieso? Was ist denn mit Crazy Eight?
Das war Notwehr. Der wollte ihn mit einer Scherbe abstechen. Das war bis jetzt immer... Ja, aber das
war doch keine
nicht
Notwehr. Der war doch angekettet.
Ja, aber wenn er ihn losgemacht hätte, hätte er ihn mit der Scherbe erstochen.
Also als Notwehr kann man das, glaube ich, nicht. Kann man ihn das, glaube ich, nicht.
Doch, das finde ich aber schon. Walter war ja auch ganz schwächlich und ganz schwach und gebrechlich zu der Zeit.
Weiß ich nicht.
Also Emilio war Notwehr und Crazy Eight auch, Jesper, und das finden wir auch beide so. Und Jane war einfach nur unterlassene Hilfeleistung.
Ja.
Einen Mord habe ich hier noch nicht gesehen. Und das mit dem Flugzeug, da reden wir ja gleich nochmal drüber. Mit dem Flugzeug, mit den beiden Flugzeugen. Ja, also die Anwältin fand ich ganz gut, muss ich sagen. Man merkt, die hat schon viele Scheidungen durch. Und die stand ja auch sehr auf Skylars Seite. Die war ja wirklich...
Ja.
Also,
sie hat,
die hat gemacht, wofür man sie bezahlt, ne?
Sie hat auch die richtigen Fragen gestellt.
Ja. Sie hat auch gleich gesagt, dumm, dass sie das Haus verlassen haben. Es ist natürlich irgendwie rücksichtsvoll gewesen, aber sie haben das Haus verlassen. Das heißt, er hat jetzt eigentlich den Anspruch.
Ja. Aber Walter verlässt ja auch später das Haus.
Ja.
Aber das hätte er auch ohne Hank gemacht, oder?
Nein, glaube ich nicht.
Glaubst du nicht?
Nee. Er hätte ja schon längst weg sein können. Denn es ist ja schon mehr Zeit als nur das Wochenende vergangen. Das erfahren wir ja bei der Anwältin.
Ja, stimmt.
Und er ist ja immer noch nicht weg, obwohl er es hätte sein können. Wir sind in Scheidung, mag ich nicht gern die Situation. Wir sind bedroht von zwei Killern. Wir sind in Scheidung. Also...
Man möchte nicht in Walters Haut stecken.
Nee, wirklich, ist gerade nicht so angenehm, glaube ich.
Ich würde sagen, in dieser Folge geht es hauptsächlich um Schuld. Und die Schuldfrage.
Ja, genau, ja.
Oder Schuld generell.
Ja.
sowohl bei Walter als auch bei Jesse.
Ja.
Wir können ja vorher nochmal über eine Szene reden, von der ich jetzt rückblickend verstehe, warum du vor ein paar Folgen gesagt hast, als die beiden in der Wüste war, dass Walter sein Geld verbrennt.
Ja, da hat mein Gedächtnis wohl etwas durcheinander gebracht. Wir haben ja auch schon einen Kommentar bekommen, dass ein Zuhörer wusste, mit welcher Szene ich das durcheinander gebracht habe, dass ich das gesagt habe. Ich wusste es nicht. Als ich gestern die Folge hier geguckt habe, habe ich dann gedacht, ah ja, genau, stimmt. Er macht es ja doch auch noch. Ich dachte wirklich, ich hätte es mit Narcos durcheinander gebracht.
Spielt er da auch mit, Walter?
Ja. Bryan Cranston spielt alle Drogenbosse, die es so gibt.
Ja, er steht in seinem Garten und nimmt ein Bündel Geld, wirft das in Grill
ja.
und zündet es an.
Ja.
Und dann wirft er aber ganz schnell den Grill ins Wasser.
Genau. Ich glaube, das war das ganze Geld, ne?
Das weiß ich nicht.
Also der Grill sah sehr voll aus. Ja, fand ich wirklich auch nochmal eine bezeichnende Szene, weil es nochmal so zeigt, auch wenn Walter sich ja bis jetzt immer so entschuldigt hat und ja schon ein Mann war, der große Worte eigentlich geliebt hat, die keinen wirklichen Hintergrund hatten, so war das hier ja auch. Er fand die große Geste, glaube ich, toll, das jetzt anzuzünden und damit...
Auch ohne Publikum.
Auch ohne Publikum. Aber vielleicht wollte er sich selber damit beweisen, ich bin immer noch hier der Familienvater und ich kann das alles hinter mir lassen. Das, was mir unterstellt wird von Skylar oder auch von Jesse, das stimmt ja nicht. Ich bin hier nicht geldgierig und darum geht es mir gar nicht. Ich wollte doch nur meiner Familie helfen und wenn sie jetzt sauer auf mich sind, dann hole ich mir meine Familie zurück und verbrenne das Geld. Und das war natürlich nur eine große Geste, von der er sich irgendwas erhofft hat, vielleicht vom Universum oder was auch immer. Und dann, als die Flammen dann da waren, hat er sofort gemerkt, oh, nee, das will ich wirklich gar nicht. Er hätte damit ja seinen Erfolg verbrannt, wie er das ja scheinbar sieht. Und sein Ego hätte sehr gelitten.
Vielleicht ist das ja rückblickend einer dieser Punkte, wo man dann sagen würde, das war so die letzte Ausfahrt, die er noch hätte nehmen können. Was wäre passiert, wenn er sein Geld einfach verbrannt hätte? Weil das ist ja klar seine Intention in dieser Folge, sein Familienleben zurückzubekommen. Er begreift jetzt erst, was er eigentlich hat an dem Familienleben.
Genau. Und er will das ja wirklich auf jeden Fall zurückhaben. Aber ihm wird, glaube ich, also Skylar macht ihm in dieser Folge ziemlich klar, du kannst nicht Heisenberg und Familienvater sein. Du musst dich entscheiden. Und er weiß ja auch gar nicht, ob es wirklich ein Zurück geben könnte für die beiden.
Und ist es nicht ein Traum eines jeden Mal, einen brennenden Grill in den Pool zu werfen? Hätte ich auch mal Lust drauf. Dass es dann so zischt.
Ja. Also ein Feuer zu löschen. Und er hat ja sogar noch selber gebrannt.
Er hat auch gebrannt.
Schöner Kordbademantel, den er da hatte.
Schade drum,
ja.
Kann man die Dollarnoten noch retten? Ich habe nämlich letztens ein Reel geguckt, wo einer Dollarnoten gewaschen hat in der Spüle.
Ja.
Habe gedacht, sind die wasserfest?
Ja. Euro-Scheine sind auch wasserfest. Mein Vater hat schon oft Geld mitgewaschen. Und kannst du einfach glatt hinlegen und trocknen lassen.
Luisas Vater hat schon oft Geld gewaschen. Ja,
genau das wollte ich sagen.
Diese Story schicken wir ans Finanzamt.
Ja, genau. Naja, auf jeden Fall kannst du die dann einfach hinlegen und die trocknen und siehst du dir nicht an, dass die mal nass waren. Und ich denke mal, Dollar wird ja ungefähr die gleiche Beschaffenheit haben wie Euro, oder?
Ich hatte noch nie einen in der Hand.
Ich schon. Jetzt, wo du es sagst.
Hattest du?
Als ich auf meiner Karibikreise war, Jesper.
Ja.
Da hatte ich viele Dollarnoten. Die sind ganz doof, weil sie alle gleich groß sind und die gleiche Farbe haben. Du musst immer raufgucken, wie viel Dollar es denn wirklich sind.
Dollarnoten, ich dachte, du meinst die Leute da.
Nein, Dollar.
Die sind alle doof und gleich groß.
Doof und gleich groß.
Ich dachte, was?
Nein, die Dollarnoten.
Okay.
Und ich würde sagen, sie fühlen sich ein bisschen dicker an. Also, die Leute.
Ja.
Aber das wird schon genauso funktionieren. Also er hat jetzt, glaube ich, die Dollarnoten verloren, die schon angeschmort waren da.
Und Walter wirft zuvor noch brennende Streichhölzer wieder ins Wasser. Hat er auch schon mal gemacht.
Ja. Was hat das immer zu bedeuten?
Vergänglichkeit.
Ja, vielleicht. Auf jeden Fall fand ich es gut. Die Streichholzschachtel war ja auch von Saul.
Mhm, gebrandet,
so ein Werbegeschenk mit so einem riesen Foto von ihm auch.
Ja, Saul hat einfach Werbung verstanden.
Ja, ich glaube auch, er hat das einfach drauf.
Dann kommt Hank, um Walter aus dem Haus zu räumen.
Da hat er das Geld zum Glück gerade schon wieder eingesammelt.
Ja, und Hank weiß mal wieder nicht so ganz mit der Situation umzugehen.
Hank macht schon wieder, was ihm gesagt wird, obwohl er das auch eigentlich gar nicht möchte. Eigentlich sind Walter und Hank in ähnlichen Situationen. Sie machen die ganze Zeit, was ihre Frauen von ihnen wollen, aber...
Er ist ganz awkward. Er weiß auch nicht... Er sagt ja noch, er gibt ja Walter noch einen Tipp, er soll sich ein bisschen rar machen und dann kommt Skyler schon wieder.
Ja, aber er sagt nicht den Namen Skyler. Er vermeidet das ganz, ganz offensichtlich, ihren Namen zu sagen.
Stimmt. Dann sagt er noch, ja, hier die Woche, das war irgendwie seit 9/11 das Schlimmste oder so. Mhm. Die tragen ja auch alle so Schleifen. Mhm. Und dann kommst du zu der Szene, wo Hank diese sehr schwere Tasche greift von Walter. Mhm. Und sagt, ach Mensch, hast du da einen Tauschmotor drin? Was ich schon ganz witzig fand. Ja. Die Vorstellung, dass Walter so einen Motor in seinem Auto einfach in so eine Tasche gestopft hat.
Ja.
Und Walter sagt, nee, das sind 500.000 Dollar in Scheinen.
Ja, und Hank lacht nur.
Erst guckt er ihn ernst an.
Ja.
Und dann lacht er und sagt, das ist die richtige Einstellung.
Genau.
Warum macht Walter das?
Ich glaube, Walter testet richtig, wie weit er gehen kann. Und Walter weiß auch, dass ihn sowieso keiner ernst nimmt. Er muss sich keine Ausrede einfallen lassen. Man glaubt ihm eh nicht.
Ja, gut, es ist einfacher, nicht zu lügen, ne?
Genau.
Wenn er die Möglichkeit hat, die Wahrheit zu sagen.
Genau.
Aber das Zeug wird, ja, ich glaube, in Hanks Auto geladen.
Ja,
ne?
Hank packt das Geld ein.
Und da habe ich gedacht, naja, weiß ich nicht. Es kann natürlich sein, wenn Hank jetzt noch losfährt, dass er schon neugierig wird und einfach reinguckt.
Ich hätte dann schon reingeguckt.
Nee, das hättest du nicht gemacht. Wenn du einer Person, die gerade eine schwere Zeit hat, beim Umziehen hilfst und dann guckst du auch nicht in die Taschen von der, wenn die daneben steht.
Wenn der sagt, das sind 500.000 Dollar.
Das machst du, wenn du alleine bist, Lisa.
Ja, stimmt. Ja, dann, wenn ich mit dem Auto losgefahren bin, dann tue ich so, ah, ich muss hier nochmal kurz an die Tanke.
Du hättest auch gelacht.
Nein, ja, ich glaube, natürlich. Das ist ja auch alles so abwegig. Also, ja. Ja, aber Hank hätte hier seinen Fall lösen können. Seinen Heisenberg-Fall.
Stimmt. Er war so kurz davor.
Ja. Und doch so weit weg.
Dann gibt es eine sehr interessante Szene in dieser Folge in der Schule. In der Halle der Schule. In der eine
Sporthalle sozusagen.
In der eine Trauerfeier stattfindet für das, was passiert ist, nämlich diesen Flugzeugabsturz. Und mehrere Schüler halten eine Rede. Oder wer möchte, kann was sagen.
Mhm.
Und dann, Walter verdreht immer wieder die Augen, die Ohren, den Mund, die Nase. Er verdreht alles, was geht. Und wird aufgefordert von der Schuldirektorin, eine Rede zu halten.
Ja, schon wieder.
Schon wieder.
Dieser arme Mann.
Was ist denn das, dass Walter immer eine Rede halten muss? Ich habe es auch nicht verstanden, warum er jetzt eine Rede halten sollte. Ausgerechnet er. Also warum hat sich die Schuldirektorin...
Na, er wirkte ja so, als würde er sich unwohl fühlen, wenn die anderen Leute was gesagt haben. Und ich glaube, sie hat jetzt gedacht, der kann jetzt einen guten Beitrag leisten. Der kann denen jetzt mal zeigen, wie man seine Gefühle in Worte fasst. Denn bevor er gesprochen hat, hat ja ein Schüler geredet und hat versucht, das Ganze zu seinen Gunsten zu drehen mit dieser Tragödie. Mhm. Und hat ja gesagt, ja, im College ist jetzt, also ich kann mich auch gar nicht mehr konzentrieren. Und im College ist ja zum Beispiel so, wenn sich einer deiner Mitbewohner dann in deinem Zimmer umbringt, dann kriegst du automatisch eine Eins. Das war absurd. Natürlich unangemessen. Dann hat eine andere Schülerin was über Religion gesagt. Das wollte sie auch nicht hören. Und ich glaube, sie hat dann gehofft, dass Walter jetzt die richtigen Worte findet, um diese Veranstaltung noch irgendwie in die richtige Richtung zu lenken.
Mhm.
Weil er ja auch betroffen wirkte, das stimmt schon. Aber sie hat das natürlich vollkommen falsch gedeutet. Und ich finde, man, so wie er reagiert hat, das hätte man von ihm auch eigentlich erwartet, oder?
Er rechtfertigt sich.
Genau, wir wissen, er rechtfertigt sich, aber er ist ja ein rationaler Typ. Und warum sollte man nicht jetzt erklären, was da passiert ist und wie das überhaupt weltweit einzuordnen ist? Es ist ja nicht völlig absurd.
Ja, aber er kriegt es natürlich überhaupt nicht in den Kontext mit rein. Also das kannst du vielleicht vor einem Untersuchungsausschuss machen, wenn du angeklagt bist, aber ja nicht als Lehrer deiner Schule.
Aber Walter ist bestimmt auch nicht als sensibler Lehrer bekannt.
Nee.
Also sie... Ist auch blöd.
Ich dachte erst, dass Walter einleitet mit einer Entschuldigung, um sich selbst zu entlasten, aber nicht, indem er es zugibt, sondern indem er sagt, es tut mir leid, dass ihr das hier erleben müsst.
Ja.
Weil so könnte er versteckt sich trotzdem entschuldigen.
Ja.
Macht er aber nicht.
Macht er nicht.
Also die Rede ist wirklich ganz furchtbar. Er vergleicht das mit irgendwelchen anderen Flugzeugkollision, Teneriffa, da ist ein Flugzeug irgendwie explodiert am Boden, keine Ahnung was, wie viele Tote. Das Flugzeug war ja gar nicht voll. Das hätte noch viel schlimmer kommen können, dass da keiner am Boden gestorben ist. Und er redet sich richtig in so eine in Rage rein.
167 Leute sind dennoch gestorben.
Ja.
Aber es war nur das, nicht mal wirklich das 50. schwerste.
Ja. Und man soll ja das Positive sehen.
Ja. Ja, er geht komplett auf die Logikschiene, um bloß Emotionen zu vermeiden. Also.
Ja.
Ja.
Ja, und rechtfertigt sich.
Genau. Ja, also, es ist natürlich, aber er hätte auch, ja auch nichts gesagt, wenn er nicht gezwungen worden wäre.
Nee, und ich weiß auch nicht, ob das von der Schuldirektorin vielleicht nicht ein bisschen uncool war.
Also, ich finde, die war in der ganzen Szene fast noch unangenehmer als Walter, denn.
Er wollte ja nicht.
Er wollte nicht. Sie hat die Schülerinnen nicht reden lassen, die ja wirklich scheinbar wirklich bestürzt darüber war, was da abgegangen ist. Der andere Schüler, der ja vielleicht auch wirklich ein bisschen Mist geredet hat, aber trotzdem, sie hat ja immer wieder alle, die gesprochen haben, abgewürgt, ja, weil die nicht gesagt haben, was sie hören wollte. Und ich verstehe auch nicht, warum man in diesem Kontext nicht über Religion sprechen darf.
Ja.
Wenn doch die Schülerin nun mal an Gott glaubt und nicht versteht, warum Gott das hat geschehen lassen.
Ja.
Wieso darf sie das nicht äußern, wenn sie ja gerade dazu aufgefordert wurde, einfach zu sagen, was ihr in den Sinn kommt und einfach ihre Gefühle.
Dafür ist man ja da.
Genau.
Vielleicht können wir an der Stelle sowieso mal kurz über das Thema sprechen.
Über das Thema Absturz.
Über dieses Thema Absturz. Die ganze Stadt oder viele Charaktere in der Serie tragen so einen blauen Anstecker, so eine Schleife. Als
wie Antibrustkrebs.
Zum Beispiel gibt es in verschiedenen Farben und Formen, in Schwarz, in Rot, je nach Thema.
Genau.
Und hier geht es eben um diesen Absturz. Und das Thema ist so ein bisschen eine kollektive Trauer,
ja,
die diese Stadt da gefallen ist. Ich habe dazu ein bisschen gegoogelt, weil ich das ganz interessant fand. Und so habe ich auf der Website der Bundeszentrale zur politischen Bildung zu dieser Flutkatastrophe im Ahrtal was gefunden, eine Studie. Da sind ja auch, glaube ich, 180 Leute gestorben, also sogar ein ähnlicher Umfang, was die Betroffenen oder die Toten da angeht. Nur, dass das ja kein fiktives Event war, sondern wirklich stattgefunden hat.
Ja.
Und auf der Website steht, die Schäden durch die Flutkatastrophe sind 2 Jahre später nicht nur an der Infrastruktur sichtbar. Die Erlebnisse haben auch Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung. Geldsorgen, der Verlust des eigenen Wohnraums, der Tod von Angehörigen, Freunden, Nachbarn oder eigene Todesangst während der Flutnacht belasten Kinder und Erwachsene noch heute. An einer Umfrage im Rahmen des mit Bundesmitteln geförderten K-Programms nahmen 516 Haushalte aus dem betroffenen Landkreis Ahrweiler-Stadt teil. Gut 42% der Befragten gaben ein Jahr nach der Flut an, dass das Ergebnis sie immer noch sehr stark oder stark belaste. Und 28% der Befragten zeigten damals Anzeichen einer posttraumatischen Belastungsstörung. In der Gesamtbevölkerung der Bundesrepublik war es zu dem Befragungszeitpunkt dagegen nur, waren es nur 1,5%, auf die das zutraf. Und das Thema hatte ich gar nicht auf dem Zettel. Und es ergibt ja nur Sinn, dass wenn so eine Katastrophe in so einer, die ist ja jetzt auch nicht riesengroß, die Stadt. Man kennt sich ja dort.
Albuquerque?
Ist nicht. Also es ist jetzt nicht Elmshorn, aber das ist jetzt auch nicht Los Angeles, oder?
Nein, aber.
Aber wenn zwei Flugzeuge kollidieren, ja, über einer Stadt, dann ist das auf jeden Fall Thema, man der Stadt.
Zusammen, ja.
Und dann haben eben auch viele Leute, kennen halt Leute, die betroffen waren.
Ja.
Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das Flugzeug zum Beispiel da gestartet ist, ich weiß gar nicht, ob das gesagt wurde in der Folge davor.
Ja, die haben am Anfang gesagt, als diese Nachrichten eingeblendet werden, dass es von Albuquerque nach Texas fliegen sollte, das eine Flugzeug auf jeden Fall.
Ja, das heißt, die Leute da am Boden, die hatten ja nicht nur eventuell auch Freunde und Verwandte, die in einem dieser Flugzeuge saßen, sondern denen sind halt auch diese Leichenteile aufs Dach gefallen oder die trümmern sich ja bei der ganzen Stadt. Und das macht natürlich was mit der Psyche. Das.
Ja.
Und das habe ich gar nicht auf dem Zettel gehabt als Thema, aber ich fand das sehr gut, dass das Platz gehabt hat in dieser Folge. Ich glaube nicht, dass das weiter noch irgendwie Thema wird, aber so diese, dass Hank auch darüber spricht und dann diese Anstecker und auch diese Szene in der Turnhalle, die in erster Linie natürlich dafür da war, dass wir sehen, dass Walter Schuldgefühle hat, aber eben trotzdem gezeigt hat, dass eine ganze Stadt da in Trauer ist.
Ja. Ja, das ist schon ein schweres Thema. Ich glaube, was ja hier auch sehr deutlich wird, die Menschen finden es auch einfach erschreckend zu merken, wie wenig Einfluss sie eigentlich wirklich auf ihr Leben haben und wie wenig sie eigentlich wirklich alles im Griff haben. Und das wird ja hier auch Walter nochmal sehr, sehr doll vor Augen geführt, denn natürlich hätte man in keinster Form erahnen können, wenn ich jetzt hier Jane ersticken lasse, dann werden 167 Menschen sterben, weil zwei Flugzeuge kollidieren.
Ja.
Also das ist ja so ein Butterfly-Effekt, das kannst du ja nun mal nicht voraussehen und das kann kein Mensch beeinflussen und wir wissen nie, was unsere Handlungen für Folgen haben werden.
Ja.
Und deswegen finde ich auch diese Schuldfrage sehr interessant. Jesse macht das ja später auch noch auf. Ich finde es erstaunlich, dass Walter Schuldgefühle hat. Denn, na gut, ich war natürlich jetzt noch nie in so einer Situation, aber ich finde, das ist ja so weit hergeholt. Es ist jetzt so gekommen, wie es gekommen ist. Und es ist sicherlich gut zu hinterfragen, was man denn selber irgendwie für einen Anteil daran hatte oder wie man jetzt damit umgehen kann und sich damit auseinanderzusetzen, sicherlich. Aber er hat ja kein schlechtes Gewissen, weil er Jane hat ersticken lassen. Sondern er hat ja, und er hatte auch nach Crazy Eight und auch nach Emilio nicht wirklich ein schlechtes Gewissen. Und jetzt hat er plötzlich eins, wegen dieser, ja, schon so unvorhersehbaren Situation mit diesen zwei Flugzeugen.
Aber findest du es generell nicht nachvollziehbar oder findest du es für Walter jetzt nicht nachvollziehbar?
Ich finde es für Walter nicht nachvollziehbar. Mhm. Generell natürlich schon, dass man als Mensch ja auch so ist, dass man ja dann Dinge auch immer auf sich bezieht.
Da ist er ja gut drin.
Ist er ja eigentlich gut drin, das stimmt. Ja. Aber ich finde, er wird uns ja immer so logisch präsentiert. Und ganz logisch gesehen ist das ein Ereignis, das hätte man, die Wahrscheinlichkeit lag ja bei unter null. Nicht unter
Im
null.
Im Satz hat Luisa gemerkt, stimmt
unter
das überhaupt?
unter 1%.
Ja. Ja, wo ich eigentlich hin wollte, war nur, dass ich nochmal sagen wollte, dass ich das als Thema sehr gut finde, dass mir dieser kurze Einblick sehr gefallen hat.
Ja.
Und man das, glaube ich, ein bisschen unterschätzt jetzt. Deswegen habe ich auch dieses Beispiel mit dem Ahrtal rausgesucht, weil man ja wirklich, ich glaube, manchmal unterschätzt, was das mit einer ganzen Region machen kann.
Ja.
Da kann man nur hoffen, dass das den Leuten, also jetzt im Ahrtal, nicht in unserer fiktiven Serie, schnell wieder besser geht und sie auf jeden Fall professionelle Hilfe bekommen.
Ja, auf jeden Fall.
Und wir können aber direkt weiterreden über die Frage der Schuld, weil Walter holt ja Jesse aus der Zwiebel ab und holt ihn zu sich in seine neue Wohnung.
Ja.
Ich weiß nicht, ob er da jetzt wohnt.
Nee, ich glaube, das ist wie ein Airbnb.
Ob Jesse jetzt bei Walter wohnt.
Das war, glaube ich, nur ein Zwischenstopp.
Er holt ihn jedenfalls ab.
Ja.
Und Jesse sagt, er sei clean. Walter klatscht in die Hände und sagt, das ist ja toll.
Ja. Dann darf Jesse jetzt auch sein Geld von Saul abholen.
Genau, dann setzt Jesse sich hin und fragt Walter, wusstest du, dass Janes Vater das ausgelöst hat?
Ja.
Und dann fängt Walter wieder damit an, sich zu rechtfertigen. Und dann kommt er aber wieder mit neuen Argumenten. Dann geht es eher so in die technische Ecke.
Ja.
Das Flugzeug hatte irgendwie veraltete Technik und eigentlich gibt es ja Kollisionsradar, bla bla bla.
Ja auch so, ne?
Ich weiß nicht, wie das technisch funktioniert. Ich glaube nicht, also doch, am Ende ist es wohl mit auch die Verantwortung des Fluglotsen, dass Flugzeuge nicht miteinander kollidieren. Da wird es sicherlich Systeme geben. Was es ja uns sagen soll, ist, Walter hat sich ganz tief auch in die technische Seite eingearbeitet.
Ja.
Der muss ja vermutlich Nächte wach geblieben sein und sich dazu informiert haben.
Ja.
Also nimmt ihn richtig mit.
Ja, er sagt ja auch gleich, ich bin darüber viel besser informiert als du. Obwohl er ja gar nicht weiß, wie gut Jesse darüber informiert ist. Jesse hätte sich, also für Jesse ist das doch auch eigentlich komisch, dass Walter sich jetzt so doll da reinsteigert und so sehr eingelesen hat, nur um Jesse klarzumachen, du bist nicht schuld daran. Denn Jesse weiß ja nicht, dass Jane Walters wegen tot ist und dass Walter viel eher schuld an diesem ganzen Unglück ist als Jesse.
Hat Jesse sich da überhaupt Schuld dran gegeben?
Ja.
Weil er spricht es ja nicht aus. Er fragt ja Walter nur, ob er wüsste, dass er das war.
Ja.
Und ich hatte den, er sagt ja gar nicht, er spielt ja gar nicht so eine große Rolle in der Folge. Er sagt ja auch nicht so viel. Und ich habe das Gefühl, dass er eher noch mit dem Jane-Thema beschäftigt ist.
Er sagt ja, ich habe für mich akzeptiert, wer ich bin.
Mhm.
Und ich bin der Böse. Jane und Combo sind meinetwegen tot.
Ja, aber nicht die von dem Absturz.
Aber er hat das irgendwie auf sich bezogen, glaube ich, am Anfang. Obwohl ich bin mir auch nicht, also sowieso, er wirkte ja total ruhig. Walter hätte überhaupt nicht hier in irgendwie so eine Rolle verfallen müssen. Aber Jesse ist ja auch, wie du schon sagst, mit sich und dem, was passiert ist, beschäftigt. Er wird sich darüber keine Gedanken machen, warum Walter jetzt so reagiert.
Ja.
Noch weiß ja keiner, dass Walter an Janes Tod schuld ist.
Und interessiert ist, wolltest du erst
interessiert
sagen.
Interessiert ist, ja. vielleicht erfährt es ja auch keiner.
Vielleicht, ich glaube nicht, aber kann natürlich sein. Walters Story Arc geht noch ein bisschen weiter, denn er fährt zu Los Boyos Hermanos. Mhm. Und Gus bietet ihm $3 Millionen für 3 Monate seiner Arbeit an.
Ja.
Er, bevor Gus das überhaupt ihm anbietet, lehnt oder sagt Walter schon erst durch. Er möchte ihm sagen, dass er raus ist. Er findet seine Arbeit super professionell und super angenehm, toll. 5 Sterne jederzeit wieder. Mhm. Und Gus interpretiert dann Walters Stille auf sein Angebot erst als ein Ja oder fragt, kann ich das als Ja nehmen? Und Walter bleibt aber dabei.
Ja.
Seine Argumentation ist, was soll ich mit dem Geld, wenn ich keine Familie habe?
Ja.
Und Gus sagt, ich hoffe, es schmeckt Ihnen oder irgendwie sowas.
Und geht dann wieder, ja.
Und geht.
Ja. Ja, Walter sagt auch, ich bin ja kein Krimineller. Und das finde ich interessant, weil ich meine, wir gucken Breaking Bad. Was würdest du denn sagen, auf welcher Skala von 1 bis 10 befindet Walter sich im Moment auf der Bösigkeitsskala?
Ja, schon sehr weit in Richtung 10. Also, er ist jetzt kein Hitler oder Stalin.
Sind die 10?
Ja, das ist ja auch so schwer.
Ja, aber jetzt sag eine Zahl. Wir müssen nicht die 10 definieren.
Das ist jetzt, ich kann jetzt überhaupt keine Argumentation für liefern. Aber rein aus dem Bauchgefühl würde ich sagen eine 7.
Ich würde aus dem Bauchgefühl sagen eine 3.
Und 0 ist gar nicht böse.
0 ist ganz lieb. Wie ein Welpe.
Der ist auch böse.
Die beißen, ja.
Ja, okay.
Dann haben wir das nämlich mal festgehalten. Ich habe schon gedacht, wir hätten nach der zweiten Staffel einmal darüber sprechen können, wie böse er zurzeit ist. Und er hat natürlich jetzt gerade noch mal hier selber einen guten Aufhänger geboten, indem er sagt, ich bin kein Krimineller. Und das natürlich jetzt noch zu sagen, nach dem, was er alles schon so gemacht hat, vielleicht ist er auch eher eine 4 auf der Skala. Also er ist ja auf jeden Fall schon ein Krimineller.
Aber wie viele Kriminelle würden über sich sagen, dass sie kriminell sind? Ich glaube,
die wenigsten wahrscheinlich.
Eben, weil man immer für sich eine Rechtfertigung findet.
Ja, und die hat er ja auch für sich.
Ja, klar.
Auf jeden Fall. Mir ist noch aufgefallen, dass es wirklich eine sehr ungesunde Geschäftsbeziehung für Walter ist mit Gus. Weil er ja ständig in diesem Fastfood-Restaurant sitzt und sich irgendwas zu fressen da, zu essen, reinpfeifen muss.
Ja, ich wundere mich sowieso, Walter, der ja Chemiker ist, und ja eigentlich ganz gut weiß, was verschiedene Stoffe, Chemikalien so im Körper anrichten, isst da auch die ganze Zeit irgendwelches gezuckertes Müsli und so.
Ja, und, na, das weißt du nicht, vielleicht sind das Vitalflakes.
Nee, die essen immer diese, ich weiß jetzt gar leider nicht, wie die heißen, diese Kringel, diese bunten mit Zucker.
Ah, Fruit Loops.
Ja, so in der Richtung. Klar, nur weil man weiß, was gute Ernährung ist und was nicht. Macht einen das ja nicht zu jemandem, der sich nur gut ernährt. Aber da habe ich mich sowieso schon mal drüber gewundert, weil er wollte, hat ja doch beim Frühstück mal die ein oder andere Andeutung gemacht, was jetzt gesund ist im Körper und was nicht.
Ja.
Aber du hast recht, das ist natürlich blöd, dass sie sich immer in diesem. Aber es hat ja jetzt vielleicht ein Ende.
Vielleicht. Also, wenn es nach Walter geht, jetzt schon, denn er ist jetzt wieder Familienvater und nicht mehr Heisenberg. Schon wieder denkt er, er könnte einfach so abschließen.
Ich frage mich, ob Gus' Plan war, jetzt nachdem er gelernt hat, dass Walter krebskrank ist, dass er sagt, jetzt den Typen verhafte ich mir jetzt für 3 Monate, bevor der stirbt, dass er mir nochmal richtig die Produktion ankurbelt. Und ob er vielleicht, wenn er das gar nicht erfahren hätte, einen ganz anderen Plan verfolgt hätte.
Gute Frage. Er scheint ja ein sehr rationaler Mensch zu sein.
Ja, aber so viel haben wir über den noch nicht gelernt. Also, der hat jetzt, ich glaube, in 3 Folgen mal kurz mitgespielt jeweils.
Mhm.
Aber wissen tun wir eigentlich gar nichts über ihn.
Wir hoffen einfach nur, dass er wieder mehr auftritt. Wieder vor allem.
Du hoffst das.
Ja, ich hoffe das.
Ja, dann lass uns nochmal über Jesse reden.
Ja, eine kleine Rolle hat er ja schon.
Ja, er ist in, ich glaube, 3 Szenen oder so drin. Er ist in einer Klinik. Jetzt, du wusstest, deswegen, ich wusste das irgendwie in der letzten Folge nicht. Aber du wusstest natürlich schon, dass das eine Klinik ist. Mhm. Ich dachte, das wäre dieses Spa irgendwie, wo Walter hin wollte. In der Zwiebel, um sich therapieren zu lassen. Und es gibt am Anfang der Szene, da sitzen sie alle in dieser Selbsthilfegruppe oder in dieser Therapiegruppe zusammen. Und der Therapeut fragt, wer ist hier, um sich weiterzuentwickeln in die Runde. Es reagiert keiner. Und er fordert die Leute auf, hey, kommt schon, macht mit. Dann melden sich alle und dann sagt er, das ist euer erster Fehler.
Ja,
und das
ganz toll auch.
Fand ich irgendwie interessant. Also
ja, demotivierend gefunden.
Genau, er sagt, ihr sollt hier sein, um euch selbst zu akzeptieren. Das ist ja so die Nachricht, die Jesse dann am Ende auch offenbar angenommen hat. Aber ich frage mich, ob das eine Methode ist irgendwie, um, also natürlich möchte man, dass die Leute mitmachen so, aber dann so, er fordert sie dazu auf, irgendwie sich zu melden und denen dann zu sagen, ja, das ist aber falsch, was ihr hier sagt.
Ja. Vielleicht um die Leute erstmal zu irritieren, damit sie zuhören oder weil das wahrscheinlich auch das ist, was sie immer hören und was sie nicht mehr hören können, dass sie sich jetzt weiterentwickeln müssen und dass sie das alte Leben hinter sich lassen müssen, dass sie sich verändern müssen und so. Und es ist natürlich dann schon so ein Aha-Moment, den man ja in dem Moment keiner verpasst, genau, ihre Aufmerksamkeit zu bekommen und zu sagen, ihr müsst euch nicht verändern, ihr müsst euch selbst akzeptieren.
Ja.
War natürlich gut gemacht. Und er hat ja später auch noch einen guten Icebreaker oder wie man es sagen möchte, als er dann von sich erzählt und davon, dass er auch nicht perfekt ist, denn er hat im Kokainrausch seine Tochter überfahren.
Ja, das ist wirklich eine dolle Story.
Ja. Also das ist ja schon wirklich extrem schlimm.
Warum erzählt er die Story? Oder warum? Das ist ja, glaube ich, kein Charakter, der viel Platz einnehmen wird in dieser, also der wird vermutlich jetzt nur in dieser Folge mitspielen und dann ist er weg. Wäre jetzt mein Guess. Mhm. Und der hat, glaube ich, mehr Redeanteil als Jesse.
Ja.
Nur mit dieser Story.
Ja.
Warum lassen die Autorinnen uns diese Geschichte erzählen?
Vielleicht ist es auch nochmal ein Einblick, dass Drogen in jeglicher Form jeden Menschen zerstören, so souverän er vielleicht auch wirkt. Und naja, dass er diese Story erzählt. Wir wollen ja auch, dass Jesse jetzt nicht in ein tiefes Loch fällt, sondern wir wollen ja verstehen, wie er jetzt irgendwie Hilfe bekommt und wie es auch jemandem gelingt, an ihn ranzukommen. Denn er wirkt ja eigentlich wirklich fertig mit der Welt. Er will ja, glaube ich, eigentlich gar nicht da sein. Und er wurde halt von Walter dahin gebracht, aber eigentlich hat ihn das ja erst alles gar nicht interessiert. Und dann natürlich mit jemandem zu sprechen, der etwas viel Schlimmeres getan hat als Jesse. Denn natürlich würde ich schon sagen, dass es für dich persönlich schlimmer ist, deine Tochter, deine 5-jährige Tochter, die in der Auffahrt spielt, zu überfahren, weil du nochmal eine Dosis Kokain brauchtest, als wenn jetzt deine sowieso von sich aus schon heroinabhängige Freundin an einer Überdosis, die sie sich selber gesetzt hat, gestorben ist. Ist auch schlimm, aber ist ja eine ganz andere Schuld, die da wiegt. Und dass er dem jetzt zuhören kann, weil er auch niemand ist, der ihn verurteilt, ist, glaube ich, für uns als Zuschauer schon wichtig zu wissen, weil es ja, Jesse ist ja eigentlich niemand, der sich da jetzt viel sagen lässt, was dieses ganze Thema angeht.
Also es ist so eine Legitimation für uns, dass wir verstehen, warum Jesse sich jetzt erst akzeptiert, weil er auf jemanden getroffen ist, dem auch was sehr Krasses widerfahren ist, der ihm dann seine Geschichte erzählt, die Jesse auch versteht.
Ja, hätte ich schon gedacht.
Den er dann auch respektiert durch die Geschichte.
Ja, denn er kommt ja dann auch zu Walter und sagt, ich akzeptiere mich jetzt so, wie ich bin und ich bin halt einfach der Böse. Er ist sicherlich deutlich übers Ziel hinausgeschossen, aber er ist ja an einem ganz anderen Punkt als noch in der letzten Folge.
Ja.
Er ist ja plötzlich ganz ruhig und...
Er ist Gärtner jetzt.
Ja. Und das schockt ja.
Hast du gesehen in dieser Szene, wo sie in dieser Therapiegruppe im Kreis sitzen, dass die so zur Hälfte fast in diesem Springbrunnen sitzen?
Ja.
Das fand ich kurios. Da war so ein Springbrunnen in der Mitte, der sehr weit gespritzt ist in alle Richtungen und die saßen sehr, sehr dicht da dran. Also ich bin mir relativ sicher, dass 2-3 Personen einen nassen Rücken bekommen hätten, wenn sie da länger gesessen hätten.
Ja, stimmt. Aber vielleicht ist das auch nochmal ein Stilmittel in dieser Folge. Wir sehen ja wirklich sehr oft Wasser. Walter ist viel am Pool, Jesse ist am Springbrunnen. Vielleicht sollen sie es auch nochmal zeigen, dass es um Schuld geht und dass sie sich alle reinwaschen wollen.
Vielleicht. Sehr symbolisch.
Ja.
Damit haben wir den Plot der Story.
Sind wir...
Haben wir gut durchschritten.
Genau. Aber wir wollen ja noch mal einen Rückschluss ziehen zum Titel.
Ich würde noch, ja klar, ich würde trotzdem noch gerne wissen, wie du denn die Folge eigentlich findest. So jetzt zum fünften Mal beim Schauen. Als Beginner der neuen Staffel, wie würdest du das einordnen?
Also ich finde, man musste recht viel mitschneiden. Es gab viel Plot und viele verschiedene Storys. Wir haben wirklich ja alle Charaktere aus den ersten beiden Staffeln, außer Mike, gesehen. Mhm,
stimmt.
Und alle haben sich in irgendeiner Form weiterentwickelt und alle hatten mit ihren eigenen Problemchen zu kämpfen. Und ich finde die Folge eigentlich ein bisschen anstrengend, weil ja auch Walter Jr. ist sauer auf Skylar, Skylar ist sauer auf Walter, Hank ist unsicher, Marie ist neugierig, Jesse ist irgendwie gebrochen. Also.
Ja, anstrengend, aber
ja,
trotzdem gut.
Aber interessant auf jeden Fall zu gucken. Und sie ist auf jeden Fall eine wichtige Grundlage, um jetzt den weiteren Staffelverlauf irgendwie gut in Reihe und Glied zu bringen. Aber ich mag natürlich lieber diese Folgen wie jetzt Staffel 2, Folge 11 oder 12.
In denen ein bisschen mehr
Action
ist.
Genau, nicht so viel unterschiedliche Sachen und dafür eine Story aber dann richtig weitererzählt wird.
Ja, dann lass uns mal zum Rückschluss des Titels kommen.
Wie fandst du denn die Folge jetzt?
Ähnlich wie du. Also ich habe die gerne geguckt.
Ja.
Und ich mag das eigentlich, wenn so Storys eröffnet werden.
Ja.
Der Plot mit Skylar, den fand ich gut, weil ich mir das ja gewünscht hatte, wie gesagt. Und ja, es ist wirklich nur so eine komische Nebengeschichte, aber das hatte ich ja erzählt, dieses mit dieser kollektiven Trauer fand ich auch gut als Thema. Ich fand, das war ein sehr gutes. Das ist ja nicht mal ein B-Plot gewesen. C-Plot, wenn es überhaupt ein Plot war. Thema vielleicht.
Ja.
Unterthema der Folge.
Ja.
Und das finde ich das gefällt mir an der Serie eigentlich auch mit am besten, dass man das Gefühl hat, okay, da ist sehr viel Denkarbeit reingeflossen.
Mhm.
Und man geht nicht nur auf das on the obvious thing, sondern beschäftigt sich auch mit anderen Themen, die am Rande vielleicht mit auftreten.
Ja.
Ohne dass ich jetzt noch genau weiß, ob da jetzt noch irgendwas kommt. So. Aber ich vermute nein. Aber ja, also die Folge hat auf jeden Fall Spannung erzeugt für die weiteren Folgen.
Ja.
Und Luisa, möchtest du mir was zu deinem Titelrückschluss?
Ja, möchte ich.
Der Titel heißt ja nochmal zur Erinnerung Nomath.
Nomath.
Also nicht mehr.
Ich finde, es sind hier vier verschiedene Leute, die sich scheinbar selber gesagt haben, Nomath. Einmal Skylar, die ja wirklich sagt, es ist jetzt genug. Kein Zusammenleben mehr mit Walter. Sie hat keine Lust mehr auf irgendwelche Lügen. Sie will nicht irgendein Doppelleben führen. Sie hat keine Lust auf Kriminalität. Und sie sagt, Nomath, Walter, in meinem Leben.
Mhm.
Und Jesse sagt ja irgendwie nach Janes Tod und dieser Gruppentherapie jetzt Nomath Selbstmitleid. Jesse ist ja schon ein bisschen ein selbstmitleidiger Typ, der sehr viel mit Dingen auch hadert und so. Und ja, ich mag ihn gerne, aber er ist ja schon jemand, der sich sehr in Trauer verlieren kann, glaube ich.
Ja.
Und der hat aber auch gesagt, Schluss damit und ich akzeptiere jetzt, wie es ist.
Also hat ihm das gut getan, die Reha?
Ja, würde ich erstmal jetzt schon sagen, nachdem, was wir von ihm gesehen haben. Er hat ja auch gesagt, er ist jetzt clean und das, also vielleicht auch Nomath Drogen nehmen.
Mhm.
Das ist ja auch gut. Naja, und Walter, ja, lügt sich ja offensichtlich selber an, indem er sagt, Nomath Meth. So schwer zu sagen.
Nomath Meth.
Meth, genau. Und ich mal sehen, ob er das jetzt einhalten kann. Er hat es sich ja schon mal vorgenommen. Aber erstmal hat er jetzt ja auch gedacht, ich ziehe hier einen Schlussstrich. Und dann natürlich die beiden Kriecher, die beiden neuen Glatzen, die wir kennengelernt haben. Die sagen, ja, Nomath Heisenberg. Warum auch immer, was sie jetzt für Gründe dafür haben, aber sie wollen ja hier Schluss machen mit Heisenberg. Das haben sie ja gleich in der ersten Szene verdeutlicht.
Ja, und meine Vorhersage für die nächste Folge oder die nächsten Folgen geht auf jeden Fall auch irgendwie in die Richtung. Ich sehe Konfliktpotenzial da, dass Walter jetzt ausgezogen ist oder auszieht und Skylar wieder zurückkehren wird ins Haus, aber diese beiden Typen aus Mexiko ja kommen, um Walter zu suchen.
Ja.
Und die wissen das ja nicht. Und ich tippe oder ich kann mir vorstellen, dass irgendwie jetzt die Familie damit reingezogen wird. Walter Jr., Skylar, Holly, dass die irgendwie, ich weiß nicht, ob sie entführt werden. Aber das ist jetzt für mich, wäre jetzt für mich das, die offensichtlichste Möglichkeit, da irgendwie eine sich weiter rein zu verstricken.
Ja. Sage ich wie immer nichts zu, aber interessant, Jesper.
Und wir können ja nochmal über unseren Held der Folge reden. Wir können ja nochmal runterzählen, wenn du magst.
Ja.
3, 2, 1, Skylar. Jesse, warum?
Wie wir beide dann auch immer erstmal so erwartungsvoll gucken. Und dann, ja, Jesse, ich finde das gut. Er ist hier eine Figur und in meinen Augen auch die einzige Figur, die selbstkritisch ist. Ich finde, er schießt hier ein bisschen übers Ziel hinaus, indem er, ob er sich jetzt die Schuld mit an dem Flugzeugabsturz gibt, sind wir uns ja uneinig, aber er gibt sich ja auf jeden Fall eine Schuld an Janes Tod und auch an Combos Tod und will aber jetzt seine Schuld akzeptieren und mit sich leben und einen Weg finden, wie er jetzt weiter klarkommen kann, ohne dabei in irgendwelche Ausreden zu verfallen, sich irgendwas schön zu reden oder wie auch immer, sondern er sieht sich jetzt einfach als Kriminellen und sagt, ich arbeite an mir. Finde ich gut.
Und das, obwohl er so wenig Raum hatte in der Geschichte.
Ja, aber die Szenen, in denen er drin war, da hat er mir wirklich sehr gut gefallen.
Ja. Für mich ist Skylar die Heldin der Folge, weil ich fand, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ich lasse mich jetzt scheiden, meiner Meinung nach schon längst überfällig. Vielleicht nicht so einfach, wenn man schwanger ist. Und für sie ist jetzt der Punkt gekommen, zu sagen, ich möchte ein neues Leben starten. Und das kann ich total nachvollziehen, diesen Wunsch zu sagen, sie möchte sich jetzt davon trennen, von der ganzen Last, die sie da auch hat durch Walter.
Ja.
Und zu sagen, okay, das ist für mich der beste Schritt, um ja einen Schlussstrich zu ziehen.
Kann ich verstehen, aber ich finde, da wäre sie eher der Heldin. Ich finde, da wäre sie eher die Heldin der Folge 13 der zweiten Staffel gewesen. Denn da hat sie sich ja wirklich behauptet, sie hat einen Schlussstrich gezogen, sie hat gesagt, bis hier und nicht weiter und es reicht mir. Und ich finde, in dieser Folge verhält sie sich ja eher wie eine Person, die Walter keinen Raum mehr gibt. Ich finde, sie hatte zu viele negative Aspekte auch hier drin.
Hatte sie auch, aber ich finde, dadurch, dass sie mit diesen Papieren um die Ecke kommt und zum Anwalt geht, macht es das so offiziell. Also wenn man auszieht, dann gibt es, also es gibt natürlich auch nach einer Scheidung immer noch irgendwie einen Weg zurück, aber so auszuziehen, okay, ist schon ein doller Schritt, aber da gibt es immer noch eine Möglichkeit, okay, wir raffen uns jetzt wieder zusammen. Aber zu sagen, ich reiche jetzt die Scheidung ein, ist schon für mich zumindest nochmal eine Eskalationsstufe höher, von der ich sagen würde, dass sie auf jeden Fall notwendig ist für Skylar, um zumindest nach dem Wissen, was ich jetzt habe über sie und Walter, damit sie glücklicher werden kann oder ein besseres Leben führen kann.
Und sie glaubt ja die Kinder dann scheinbar auch.
Gut,
ich weiß nicht,
sie fordert
ob sie
das ein.
Ja. Ja, ich will es auch gar nicht so in Frage stellen, es ist ja auch. Aber du magst, dass sie Nägel mit Köpfen macht in dieser Folge und nicht.
Ja, weil sie.
Halbe Sachen macht.
Genau.
Ja.
Und weil es eigentlich das. Also für mich ist das der einzig logische Schritt dann nach dem Ausziehen, wenn man sich dann auch so sicher ist in der Sache.
Ja.
Auch wenn mir nicht gefallen hat, dass sie sich Walters Perspektive nicht angehört hat.
Das ist doch schön. Ja, Jesper, du weißt, ich mag Skylar nie gerne, aber ich finde es nachvollziehbar und wollen wir doch mal sehen, wer Held der zweiten Folge wird. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das, was ich dachte, was in der ersten Folge passiert, jetzt in der zweiten Folge passieren wird. Mhm. Es müsste relativ am Anfang der Staffel sein und ich glaube, dann werden wir nächste Folge auch mal wieder ein bisschen mehr Zündstoff haben.
Walter kauft endlich eine rote Corvette.
Genau, endlich hat er ein neues Auto.
Ja. Ja, toll. Ich freue mich.
Bis dahin warten wir alle noch eine Woche und danke fürs Zuhören. Arrivederci. Ach nee, wir sind im Spanischen heute. Adios. Breaking.